Die Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's.
Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
Wie geht jede Episode von Die Botschaft los? Mit Ahoi! Hey. heute ist der 3.7., der 3. Juli. Und ich bin gerade erst wieder auf dem Boot, weil...
Quersumme 20.
Ja, Schnauze. Es hat sich nämlich ergeben, dass ich ein paar Tage Landurlaub bekommen habe. Wir waren ja bei der letzten Episode noch in Kilmore Cay. Kilmore Cay sagt der Ihre, höre ich hier gerade. Ich werde ständig verbessert hier auf diesem Besserwisser-Boot. In Kilmore Cay haben wir dann auch dann Klaus verloren und dafür ist Marc gekommen. Also netter, sympathischer Mitsegler ist gegangen. Klugscheißer ist gekommen. Und ich
dem
bin Ort ja dann...
zum Vorteil gereicht hat.
Wie na, wird. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall sind wir dann ja noch eine Station weiter gesegelt bis nach Arklow. Und da haben wir dann abends sehr gut gegessen. Der Segeltag selber war zum Wegmotoren. Also da ist nicht viel passiert.
Ja, wenn ich erster Tag, ich musste um 4 Uhr morgens aufstehen. Vielen Dank dafür. Und dann 12 Stunden Motor. Ja, super. Das war ein Einstieg. Klasse.
Ja, haben wir die Windprognose gemacht?
Ja. Es war auf jeden Fall totaler
Mist hier an Bord. Ja, super. Also,
Tidensklavenmäßig war das nämlich genau richtig. So.
Ja,
starten.
Ja, es hat aber, er hat insofern recht, es hat nichts gebracht. Ne? Ja. Man hätte auch um 12 Uhr losfahren können, wäre genau dieselbe Soße gewesen. Aber wir haben ja noch gedacht, da ist noch was zu holen. Egal, stimmt, wir sind in Arklow gelandet und so. Und da bin ich dann von Bord gegangen mit meiner Freundin und zufälligerweise auch meine Frau. Und wir haben uns so einen schönen Landurlaub gemacht, aber davon gleich mehr. Ihr seid dann weitergesegelt. Und was, wie ist denn dann weitergegangen eigentlich?
Naja, wir haben dann einen herrlichen, was war das, am Sonntag, ne? Am Sonntag sind wir dann bei herrlichen 5 Beaufort gestartet, völlig arglos von Arklow aus und haben dann Kurs genommen auf Dublin.
Ja.
Oder wie die Iren sagen, Dublin oder Dublin oder unser,
die Franzosen sagen,
unser Franzose Dublin. Auf jeden Fall war da richtig viel Wind. Wir sind direkt mit Ref 1 rausgefahren und ich klopfenden Herzens, weil das war mein erster Tag als tatsächlich eigenverantwortlicher Skipper auf dem Boot. Wir haben uns ziemlich schnell so zusammengerauft, ne? Bis auf, dass da irgendwie am Anfang gleich beim ersten Segelsetzen wir irgendwie in die Halse geraten sind. War das nicht so? Irgendwas war da.
Patenthalse nennt man das, glaube ich. War.
Der Klugscheißer weiß natürlich gleich, wie das heißt.
Ja, und ich höre es zum ersten Mal.
Ja, sah aber von Land aus, glaube ich, aus, als wäre es professionell so gewollt gewesen. Ich muss vielleicht noch sagen, ich bin das letzte Mal, wie überhaupt fast alle Male, die ich bisher gesegelt bin, Cut gesegelt und musste mich dann doch erstmal bei den 5 Beaufort, die wir hatten, so 20 Minuten an die Krängung gewöhnen. Aber auch das ist mir gelungen, ohne die Fische zu füttern.
Ah ja. Und während ihr nämlich da gesegelt seid, bin ich ja mit dem Bus da rumgefahren. Wir haben uns Richtung Dublin Airport aufgemacht, weil wir da ein Auto mieten wollten. Und da konnte man auch das Meer sehen.
Und dann hat er natürlich die ganze Zeit geguckt, oder?
Nein, dann habe ich immer so aufs Wasser gehabt. Da sind aber schon so ein bisschen weiße Schaumkrumen und so. Also die haben auf jeden Fall Spaß. Dann hast du mir später noch ein Video geschickt, was du dann auch deinem Hasi-Öhrchen geschickt hast und wo ich auch so gedacht habe, oh ja, die haben schon ein bisschen was erlebt. Und der Franzose, den ihr gerade schon erwähnt habt, Geoffroy, den haben wir tatsächlich auch in Kilmore Cay, wie der Ihre sagt.
Der Franzose sagt, glaube ich, Kilmore Cay.
Haben wir den getroffen und da haben wir einen sehr schönen Abend zusammen verbracht, weil wir haben da gelegen und er kam dann wohl irgendwann in der Nacht an oder am Abend oder am Tag, ich weiß nicht, wir waren unterwegs und auf einmal kamen wir zurück und da lag da so ein Boot an unserer Seite und hatte auch so einen Teil unserer Leinen noch mitbenutzt, um das irgendwie alles festzumachen und so, sah so ein bisschen so danach aus, als wenn er froh war, dass er mal wieder am Steg war und so, und den haben wir dann kennengelernt und dem habe ich da gleich ein paar Fragen gestellt.
Ich heiße Geoffroy.
Geoffroy ist so ein bisschen, haben wir schon vorhin drüber geredet, so ein bisschen so wie Geoffroy. Wie alt bist du?
Ich bin 20 Jahre alt.
Wunderbar, so ein richtig junger Hüpfer. Und du machst eine total anspruchsvolle Segeltour. Du fährst bis nach Schottland. du machst das für deine Schule, 4 Monate, du machst ja, eine Reise für ja, deine Schule, ne?
Ja, meine Schule ist eine Ingenieurschule. Es ist in Lille, in Frankreich. Mhm. Der Name ist ICAM. Mhm. Und, ICAM. Okay. Ja. Und meine Schule gibt mir vier Monate zu machen eine Trip. Ja. Und wenn ich war jung, ich mag lieber der Navigation. Mhm. Also ich mache eine Navigation in der United Kingdom.
Ja, in der Universität, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja. Ja, und du bist, du kommst auch aus einer Familie, dein Bruder ist bei der Marine, ja, ja, dein Vater ist Navigator,
ja,
und du bist ganz alleine unterwegs.
Ich bin alleine, aber mein Vater und meine Mutter sind in Schottland gekommen, eine Woche zu besuchen der Land und zu für mich ist es ist eine gute Idee weil I can put my boat in one area and then yeah. I can discover the Scotland with my parents.
Ah, yeah, and then you make a trip, du machst dann eine Reise mit deinen Eltern ein bisschen und so.
Yeah.
Ah ja, super. Du bist ein sehr mutiger Mensch und es war sehr schön mit dir heute Abend hier den Abend zu verbringen. Das ist toll. Hat er nicht verstanden, super.
Das war so schnell.
Yes.
No, you're a really tough guy. Okay. Young tough guy, maximum respect.
Thank you, thank you very much. Danke schön.
And good luck.
Thank ja, you.
Bonne Chance.
And stay alive. Yeah. Also Geoffroy, echt ein total mutiger Typ, kann man sagen. Ne?
Ich mache jetzt mal einen kleinen Cliffhanger, wie wir später noch hören werden. Der kann richtig segeln. Also so kommt aber später noch die Story.
Ja. Ja, also Geoffroy, der ist jetzt auch ein bisschen mit dabei seit ein paar Tagen. Das hat sich dann so als so eine Art, wie soll man es nennen, Flottillensegeln ergeben?
Ja, Flottillensegeln light mit 2 Booten, also die kleinste mögliche Menge sozusagen. Ja, und ich meine, der segelt, der hat das Segeln gelernt mit 5 Jahren schon in der Bretagne auf dem Meer mit seinem Vater und seinem Großvater. Und das siehst du einfach, der hat das mit der Muttermilch aufgesogen sozusagen und also wie der locker an uns vorbeizieht, wenn wir so gleichzeitig losfahren oder er sogar später startet und dann hinter uns herkommt und genau weiß, was er da tut, obwohl er allein ist, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr spannend und faszinierend.
Sensationelle Story auch. Dass er erzählt hat, dass er, als er losgefahren ist, mit seinem Vater losgesegelt ist. Und weil sein Vater wollte mal gucken, weil er eben diese 4 Monate jetzt unterwegs ist, klappt das mit dem Jungen und so weiter. Und sein Vater hat Navigation gelernt, glaube ich, bei der französischen Marine. Also er kennt sich aus. Und dann sind sie da ein bisschen rumgefahren und irgendwann hat sein Vater zu ihm gesagt, pass auf Junge, du bist besser als ich, mach dein Ding. Finde ich super. Also das finde ich echt klasse.
Ja, das klingt nach einem sehr guten Vater-Sohn-Verhältnis, wo der Vater dann irgendwann auch seine Grenzen erkennen kann. Gut, dann seid ihr den einen Tag seid ihr mit 5 Beaufort durch die Gegend gefahren und dann, wo seid ihr da angekommen?
Naja, wir sind südlich von Dublin angekommen in einem Hafen, ehrlich gesagt, ich kann das nicht aussprechen, Dunlagaore geschrieben und die sagen irgendwie Dunlagaore, ich weiß es nicht. Es ist im Süden von Dublin, hat den Vorteil, der Hafen ist sehr schön, sehr groß, extrem tolle Anlage mit Anbindung an die U-Bahn. Und genau. Das war sehr gut.
U-Bahn-Station ist direkt vor der Tür, was uns dann auch noch die Entscheidung erleichtert hat, dass wir gesagt haben, als wir ankamen.
Ganz kurz. Wirklich U-Bahn?
Ja, wir haben. Ja, ach so, sorry. Also natürlich keine U-Bahn. Also Berliner halt. Ne? Ja. Also ist eine S-Bahn. Ja. Ja, ja. Sieht aber aus wie eine U-Bahn. Also bei uns würde die unter der Erde fahren.
Genau.
Aber haben wir dann direkt entschieden, wir bleiben 2 Nächte und haben dann an dem Montag, der dann kam, einen schönen Ausflug gemacht zu dritt. Den Franzosen haben wir direkt eingebunden und sind sind mal nach Dublin reingefahren und haben einen sehr, sehr schönen Tag, wie ich finde, in Dublin verbracht oder Dublin. Aber ich springe so ein bisschen, weil an dem Abend, als wir angekommen sind, deswegen kommt immer dieses Dublin, oder wie es auch immer ausgesprochen wird, sind wir im Hafen noch mit zwei Iren zusammengerappelt, im positiven Sinne. Die haben, Laurenz kam hin und kannst du eigentlich selber erzählen, wie die Geschichte war, Laurenz?
Das war absurd. Wir kamen an, da war natürlich erstmal niemand auf diesen riesen Stegen und das erste Boot, wo Leute waren, da habe ich gefragt, kann man da liegen? Da stand nichts von wegen Visitors Berth oder wie das heißt. Und dann meinte der so, yes you can, if you come and drink a beer with me. Und das war, ich habe dann nochmal nachgefragt, nachdem wir uns kurz unterhalten haben und die so erzählt haben, was sie gemacht haben, Tour. Und dann fragte ich nochmal nach, so nach dem Motto, jetzt im Ernst mal. Und er sagte, ja, aber nur, wenn du mit mir einen trinken gehst. Und ja, da waren wir quasi eingeladen.
Das ist die einzige Währung, die zählt.
Genau. Und die saßen da schon länger und hatten offensichtlich auch schon ein bisschen getankt. Und dann habe ich halt erzählt, ja, ich habe aber gerade vorher unserem französischen Mitsegler gesagt, wir trinken einen zusammen. Ja, dann bring den doch mit. Und dann sind wir halt alle zu ihm auf einem riesen, echt irgendwie 40 oder 45 Fußboot gegangen, wo man also, wo auch noch ein 2-Meter-Mann Stehhöhe gehabt hätte in der Kajüte. Ja, und dann gab es da Bier und Wein und was genau, zu knabbern.
Wobei man sagen muss, die Vorräte hatten die schon reichlich geplündert. Also das waren, wie sich rausstellte, zwei...
da kamt ihr
Asse. Ja, genau. Wir haben unser eigenes Bier mitgebracht. Da haben wir dann auch noch Ärger für gekriegt.
Da kommt einer an, ich gehe mal helfen.
Und das war aber ganz lustig, weil... da waren zwei Herzchirurgen, wie sich herausgestellt hat. Der eine flog am nächsten Morgen nach Singapur auf einen Kongress. Der hatte auch, der hieß Neil oder Neil, also ich würde sagen Neil, aber er sagte immer Neil. Der hatte auch nicht ganz so viel schon getankt wie David. Und da habe ich sehr viel gelernt an diesem Abend. Wir waren da nur so lange, bis der David anfing, die Geschichten zum zweiten Mal zu erzählen, wo man dann merkt, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen... ein bisschen zu lange für ihn. Wie tief, jetzt wird es ein bisschen ernster, wie tief so ein bisschen die, man kann schon sagen, tatsächlich der Hass, muss man fast sagen, zwischen Iren und Engländern liegt. Der hat richtig vom Leder gezogen. Und ich habe, also ein kleines Beispiel, ich habe irgendwann zu ihm gesagt, weil er uns so sagte, er fände es so gut, dass wir alle so viele Sprachen sprechen würden, das wäre super. Und dann habe ich gesagt, naja, für euch ist es auch ein bisschen einfacher, ihr sprecht halt Englisch. Und dann hat er gesagt, no mate, I don't speak English, I speak Irish. Also habe ich gemerkt, alles klar, okay. Wobei man dazu sagen muss, Irish selber ist ja auch nochmal ein eigener Dialekt, aber er meinte tatsächlich in diesem Fall, dass Englisch ist Irish. Also proud to be Iron. Iron ist, Irish, proud to be Irish, ja.
Jetzt gab es hier gerade, während wir geredet haben, sensationelles Anlegemanöver mit richtig viel Tempo ran an den Steg und dann volle Kraft rückwärts. Das war schon sehr sportlich, aber hat anscheinend alles super geklappt. Laurenz hat ein bisschen geholfen. Vorbildliche Seemannschaft, Laurenz. Ja. Bin ganz begeistert. Und dann wart ihr, also dann habt ihr diese Iren getroffen und wie ging es dann weiter?
Ja, dann haben wir, wie gesagt, ich bin ja eben ein bisschen gesprungen, dann haben wir uns irgendwann da verabschiedet und sind am nächsten Tag nach Dublin gefahren und haben uns Dublin, ach, ich habe die Geschichte gar nicht erzählt, der Neil, wie auch immer, sagte uns nämlich dann, als wir ihn fragten, wie man das denn ausspricht, hat er uns ungefähr 8 verschiedene Versionen vom Namen Dublin genannt. Und so, und dann sind wir am nächsten Tag aber dahin gefahren zu dritt und haben uns die Stadt angeguckt. Super Stadt, muss man echt sagen, total... schön anzugucken, sehr klein auch. Also wir haben an der U-Bahn noch gefragt, ob wir irgendwie so ein Tagesticket kriegen. An der S-Bahn, die aussieht wie eine U-Bahn, haben wir gefragt, ob man ein Tagesticket kaufen kann, um hin und her zu fahren. Und dann sagte uns der Typ, ihr braucht da nicht hin und her fahren. Ihr geht da raus, dann guckt euch das an, dann fahrt er wieder zurück.
Also genau so war es auch. Aber es gab ein sehr schönes Viertel Tempelbar. Das war wirklich so ein bisschen, weiß nicht, wie so eine Mischung aus Amsterdam, ein bisschen Kreuzberg, aber so kleine Häuser und ganz viele Leute und Straßenmusik. Wir haben da eine dreiköpfige Straßenmusikerband gehört. Die haben irischen Folk gespielt. Das war richtig geil. Also eine Frau mit einer Fiddle und die haben sich da in einem Prestissimo da echt, Prestissimo. Das war der Hammer, wie die da gespielt haben, also wirklich. Und so ein Typ, der hat auf seiner Cajon, das ist so ein Holzding, wo man so drauf sitzt, und da hat der Gas gegeben und so, und die hatten so einen Spaß.
Das war total richtig schön, weil die hatten so, wie das der Straßenmusiker haben, vor sich so einen Topf stehen, wo man Geld reinwerfen konnte. Der war aber zweigeteilt. Und auf der linken Seite stand Education und auf der anderen Seite stand Alkohol. Und, und der Topf mit dem Alkohol war ein bisschen voller gefüllt von den Passanten, die da Geld reingeworfen haben.
Weil mehr Verständnis, mehr genau. Lebensnäher.
So ist es. Und dann haben wir uns das Castle angeguckt. Das war eine Idee von Laurenz. Das muss ich sagen, hat sich total gelohnt, da reinzugehen. Da hat man nämlich echt mal was gelernt über die irische Geschichte.
Und das ist nämlich auch spannend, weil wir am Abend vorher nämlich mit den Iren gesprochen haben und da kam so ein Hass auf die Engländer, auf die Briten rüber. Und in dem Castle hat man dann, ich meine, wir Deutschen, wir kennen die irische Geschichte ja nicht. Mir war das nicht klar, dass die erst 2022 unabhängig geworden sind, nach heftigen bürgerkriegsähnlichen Aufständen gegen die Briten. Und dass seitdem eigentlich dieser Nordirland-Konflikt besteht, weil das haben die Briten für sich behalten. Und wir haben dann in Dublin erfahren, dass zum Beispiel Irland das wichtigste Land in der Whisky-Produktion war. Ne? Das war nämlich ein Vorschlag von unserem Franzosen. Der hat uns dann nämlich in die einzige, erst 2015 wiedereröffnete Whisky-Distillerie geschickt.
Ja, und dazu muss man dann wissen, haben wir dann da wiederum bei einer tollen Führung und im Nachhinein sagen muss, leider auch Verköstigung gemerkt.
Das kann leider. Ich bestätigen, weil wir haben da telefoniert und es war so ein bisschen, naja, sagen wir mal so, andere Sprache.
Ja, ich habe dann mehr Irish als Englisch gesprochen, muss man sagen. Aber nee, das war hochinteressant, dass also zum einen der Whisky offensichtlich True That in Irland erfunden wurde oder die darauf gekommen sind und auch irgendwann mal tatsächlich 60% der Weltmarktproduktion gehalten haben, also vor ungefähr 100 Jahren. Und das für so eine kleine Insel echt enorm. Heute sind es noch 2%. Und deswegen haben die auch so einen Brass auf die Schotten wiederum, unter anderem, weil die heute so deklarieren, wir sind hier die Whisky-Maker und so weiter. Gab übrigens noch einen zweiten Grund, ich kann das nicht verifizieren, aber der eine Arzt an dem Abend da, wo wir da waren, der hat uns auch erzählt, die Schotten kann er auch nicht leiden. Was damit zusammenhängt, dass als Nordirland irgendwann dann Nordirland war, die englische Regierung da Schotten angesiedelt hat und der gesagt hat, ja, das haben die einfach mitgemacht, die mag ich auch nicht. Also das ist schon echt krass gewesen, muss man sagen. Aber der Ausflug ganz kurz da ist zu dieser Distillerie auch wahnsinniger Höhepunkt, also hat Spaß gemacht. Aber dann kam Laurenz wieder hier, Spaßbremse, und sagte, ich habe mir mal das Tintenwasser von morgen früh angeguckt. Und wir müssen um 5 Uhr morgens losfahren. So viel zum Thema eine Woche
Spricht
Urlaub.
Der jetzt so wie ich oder was?
Ja, geil, ey.
Na, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind ja Tidensklaven und das hat der Markt noch nicht so richtig inhaliert. Und da muss man halt einfach mal sagen, Strömung war passend, Wind war passend, also muss man losfahren. Und das haben wir dann auch so gemacht.
Und hat der Erfolg euch recht gegeben?
Absolut.
Absolut, muss ich sagen. Also ich mache einen tiefen Kotau vor meinem Skipper. Es war ein fantastischer Segeltag und es hat sich absolut gelohnt, morgens um 5 rauszufahren. Und wir haben wieder richtig Spaß gehabt auf dem Wasser, muss man sagen. Ja. Und Das war, die Einfahrt war krass, erzähl du es.
Ja, die Einfahrt war sehr krass, weil man hatte nur einen bestimmten Timeslot, wie das ja meistens so ist hier in irgendwelchen Tidenhäfen, wo man reinfahren kann. Das haben wir von der Zeit her super geschafft. War ein bisschen spannend, weil wir schon in die Zeit rein mussten, wo, das ging halt zeitlich gar nicht anders, weil das waren 60 Seemeilen und da kam man nicht anders hin als zur optimalen Zeit in Dublin los. Da war dann der Strom mit uns und irgendwann nach 6 Stunden ist er halt gegen uns. Und wenn man dann 60 Seemeilen hat, das schafft man nicht, das ist ja logisch, in 6 Stunden.
Und
dann hatten wir eben...
Und an dieser Bucht, muss ich noch dazu sagen, da kommt ein Fluss raus, das kommt noch dazu. Ach,
genau,
ne?
Das wollte ich gerade erzählen. Der Newry River, der hat eben dann natürlich ablaufendes Wasser gehabt und da haben wir tatsächlich erlebt, dass wir, weil das so eine... eng nicht, aber weil es halt eine Einfahrt war mit viel Schiffsverkehr, haben wir halt gesagt, okay, wir fahren unter Motor da rein, nehmen die Segel weg. Und dann haben wir mit 2100 Umdrehungen, wo wir normalerweise so 6,5 Knoten machen, haben wir auf einmal ganz blöd ausgesehen, als wir dann nur noch 1,5 Knoten gemacht haben.
Das war lustig. Da hast du so an Land geguckt, um zu gucken, haben wir überhaupt noch Bewegung irgendwie. Aber genau. Aber weil wir die gemacht haben, haben wir dafür eine ganze Kolonie von Robben gesehen, die an Land lagen.
Und wir meinen jetzt nicht Arienrobben, sondern wirkliche Robben.
Den Joke fand ich schon so scheiße, als er den das erste Mal gemacht hat. Aber okay, das ist halt der alte Schalker.
Ja, das ist halt meine Qualität, dass ich dann auch mal so einen schlechten Witz nochmal bringe.
Ja, das kannst du echt gut. Ja.
Genau. Und dann sind wir in den Hafen reingefahren. Der Hafen ist ein bisschen tricky, weil direkt vor dem Hafen liegt eine große Sandbank. Und die kann man auf der Karte sehen. Da hat uns auch Laurenz, ich sag das wirklich echt perfekt dran, vorbei navigiert.
Ja, man muss dann tatsächlich ganz weit am Hafen vorbei. Das ist ja so, man hat immer dann den Impuls, man sieht dieses weite Wasser und will darüber. Aber wir mussten wirklich richtig dran vorbei, bis auf die nächste rote Tonne zu. Und dann im rechten Winkel quasi von der Tonne weg wieder zurück. Und da war halt Navionics auch super. Wir haben es dann so gemacht, ich habe nur auf unser Tablet geguckt und habe Marc quasi dirigiert. Und das kann ich ja. Und von daher sind wir da gut reingekommen.
Er kann es nicht nur, er liebt es auch.
Ja. Da sind wir gut reingekommen. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, man muss auch sagen, dass im Readers, glaube ich, gestanden hat. Readers Digest, das ist so meine Königsklasse, ja, genau.
Wir segeln hier nämlich nach dem Readers Digest. Ja,
genau, das war der große Fehler, den ich ein paar Mal gemacht habe, ins falsche Buch geguckt. Nein, wir sind da rein und da steht drin, bei maximalem Tiefstand ist das Hafenwasser 2 Meter tief. Unser Tiefgang ist 1,70 Meter und dann sind wir da, sind wir dann da rein. War dann aber leider nur 1,40 und hat dazu geführt, dass wir ganz kurz mal unten im Schlick gestanden haben. Aber mit einem gekonnten und brachialen Vorwärts-Rückwärts-Manöver sind wir dann doch sicher am Steg gelandet.
Ja, was den Wert des Bootes, glaube ich, gemindert hat.
Nein, überhaupt nicht. Es war nämlich folgendermaßen. Ich stand vorne und sah, also wir sind rückwärts quasi raus aus dieser Enge. Es war eben sehr nah an der Pier, an der Kaimauer, sowieso, weil das ein ganz kleiner Hafen ist, da in, Carnickford.
Ja.
Und wir hatten dann so viel Schwung, als wir frei waren, dass wir ziemlich schnell an die Kaimauer.
Also in Richtung Kaimauer. Also wieder Vollgas nach vorne und dann Ruder rum, weil ich dachte, wir kommen super jetzt an den Steg ran und wir kommen auch gut rum, aber ich habe nichts gesehen da hinten. Und irgendwann hörte ich dann nur Laurenz, der relativ gelassen, aber doch mit etwas, wie sagst du so schön, Tremolo in der Stimme rief, volle Kraft zurück!
Ja. Ja, es war nicht Kraft, sondern Pulle, aber ja, egal. Genau, also volle Pulle rückwärts.
Genau.
Und das war dann tatsächlich so, dass in dem Moment, wo der Bug an den Steg rankam, da war das so, als wenn der nur so ein kleines Küsschen geben wollte. Also so ganz wirklich, es war nur so ein Touchieren.
Dafür sind wir dann aber so rumgeslidet, dass man wie in so einer PKW-Reklame, wo so Autos eingeparkt werden, das macht so und dann waren wir am Steg. Das war super, ja.
Sehr gut.
Genau. Mich wundert heute noch, dass der Rest der Skipper nicht Applaus geklatscht hat, weil es war einfach ein super Manöver. Also.
Das sieht man ja häufiger, dass da Szenenapplaus kommt.
Und das Witzige war dann, eine halbe Stunde später kam dann unser Freund Geoffroy, der eben segelnderweise natürlich reingesegelt ist und deswegen auch später war. Und jetzt brennt mir der Reis an. Ich muss mal eben da unten.
Ja. Das ist nämlich das der Beweis, das ist alles Live-Modus hier. Sehr schön, das habt ihr mir dann ja auch alles am Telefon nochmal näher gebracht. Ich bin nämlich dann währenddessen ja am Land unterwegs gewesen und während ihr durch die Irische See gebrettert seid, Richtung Dublin und dann weiter hoch, war ich ja unterwegs zu neuen Abenteuern. Und zwar habe ich Herausforderungen gesucht, die mich wirklich fordern. Ich habe ein Auto gemietet. Und das war so geil. Ne?
Linksverkehr.
Linksverkehr.
Ja, also in Irland fahren die da auch links?
Ja, sicher.
Alle, bis auf einen. Aber ja. In den vergangenen 3 Tagen.
Nein. So schlimm war es nicht. Aber es war so lustig, weil wir haben das Auto gemietet am Dublin Airport. Und dann sind wir da rausgefahren und vor mir waren auch so 3 Figuren, die aus diesem riesigen Dings da, und du sahst so richtig, die waren genauso hilflos wie ich erstmal und haben gedacht, was ist denn das für eine Scheiße hier, das gibt's ja gar nicht. Ne?
Warum geht beim Blinken ständig der Scheibenwischer an, was soll das denn hier?
Ja, es war ganz, ganz schlimm. Aber dann so nach so ein paar Kilometern hat man so das Gefühl gehabt, naja, geht ja vielleicht doch irgendwie ganz gut und so. Aber da wird es dann erst richtig tricky, weil sobald man dann mich so ein bisschen nachlässig wird, dann kommen diese Automatismen wieder durch. Ne? Also mein größtes Problem war, habe ich ja vorhin schon mal erzählt, wenn ich morgens losgefahren bin und da war erstmal eine freie Straße, dann bin ich losgefahren und so ganz automatisch, ohne darüber nachzudenken, irgendwie erstmal rechts gefahren, bis mir einer entgegenkam, gehupt hat wie ein Blöder. Ne? Und ich so gesagt, oh nein, irgendwie und dann schnell rüber. Also dieses...
schnell rüber, da ist natürlich wahrscheinlich auch so der Ausweichmechanismus. Das ist eigentlich eher so, eher nach rechts weg.
Nein,
ne? Irgendwie
nein,
so,
nein, genau. Dieser Fluchtinstinkt, der geht erstmal auch voll in die falsche Richtung, das stimmt. Ja. Und... und dann sind wir aber da unterwegs gewesen. Auch wir sind dann an die irische Westküste gefahren, weil wir haben ja die irische Westküste jetzt für uns gecancelt. Sehr traurig tatsächlich, weil sie auch wirklich sehr schön ist. Also kann ich jetzt bestätigen.
Ja, toll.
Ja, ich habe sie von Land aus gesehen. Aber ich muss echt sagen, ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil ich habe wirklich dreieinhalb Tage lang...
Die ganzen Wracks da unten
liegen. Nee, auf dem Wasser, aufs Wasser geguckt. Ich habe keinen einzigen Segler gesehen. Ah. Und ich habe mir irgendwie so ein bisschen so Wellenbildstudien gemacht und so. Ne? Und das ist wirklich grob da. Ne? Also, und da muss man schon, glaube ich, ziemlich genau wissen, was man da so macht. Und dann ist mir eben auch aufgefallen, das hatten wir auch schon gesehen, irgendwie beim Kartenstudium, es gibt nur ganz wenige Häfen. Und die es gibt, ich habe euch ja ein Bild geschickt, auch von so einem gesunkenen Boot. Das kann man übrigens auf radiolabor.com auch nochmal sich angucken, wenn man möchte. Die sind auch nicht selten, diese Boote, die da irgendwo rumliegen und verlassen und wie auch immer. Ja, und da war ich dann ganz froh, dass wir das eben nicht gemacht haben, weil ich glaube, das wäre vielleicht tatsächlich dann für uns eine Nummer zu groß gewesen. Und ich finde, davon lebt das ja auch, dass man irgendwie so ein bisschen so seine Fähigkeiten richtig einschätzt. Wie ich zum Beispiel dachte eben, ich könnte problemlos diesen Linksverkehr bewältigen. Aber dann heute bei der Rückgabe des Autos dann feststellen musste, dass ich da offensichtlich den linken Vorderreifen irgendwie dann doch ganz schön malträtiert habe. Ne? Und ich habe es schon gesehen, als ich da so auf dieses riesige Gelände zufuhr, auf der Rückseite dieser Autovermietung, ne, da gab es Riesenberge von Autoreifen. Ne? Und dann habe ich schon gedacht, wieso sind denn da so? Und die haben ja alle noch so ganz viel Profil, das konnte man sehen, die waren eigentlich neu. Ne? Bis ich dann... bei selber meiner Abnahme und der Typ dann gleich meinte, hier, guck mal da und so. Und dann hat er meinen Mantel da auch zwei Blasen. Da bin ich offensichtlich auch zweimal irgendwo rüber gedengelt. Ne? Meine Freundin hat auch immer auf dem Beifahrersitz gesessen und mir immer so gezeigt, du musst weiter nach rechts und so, weil die ganze Zeit die Gräser hörte, die da so irgendwie gegen den Spiegel dengelten und so. Ne? Ja, das war...
Was denn für Gräser?
Ja, vom Straßenrand. Ach so, okay. Also von dem Wuchs. Das ist nämlich so, da im Westteil, also die Straßen sind ganz eng und wenn du da Gegenverkehr hast, da wird es dann richtig schwierig dann teilweise auch, finde ich. Ne?
Kann ich eine schöne Geschichte erzählen von meiner Busfahrt. Ich musste ja von Dublin nach Kilmarnock mit dem Bus fahren und wir hatten eine Situation, wo der Busfahrer auch ins Gebüsch reingedengelt ist, weil ihm einer entgegenkam und der Typ, der direkt hinter, also auch ein Fahrgast, der hinter dem Busfahrer sagt so, what a fucking idiot irgendwie, und der Busfahrer sagt nur, it's a tourist.
Genau. Und dann ist mir nämlich auch klar geworden, weil ich habe diesen Typen, der die Abnahme gemacht hat, ziemlich genau beobachtet, aber das mache ich so grundsätzlich, wenn ich Autos zurückgebe, weil das immer ganz interessant ist. Und der ist ans Auto gekommen, hat mir die Hand gegeben, sehr freundlich, wie die Briten und die Iren halt so sind. Ne? Und dann ist er aber schnurstracks zum linken Vorderrad gegangen, ne? Also weil das sozusagen der neuralgische Punkt ist. Ne? Und dann hat er gleich so ein Grinsen auf den Lippen gehabt irgendwie und hat mich so rangewunken, meinte, hier, guck mal da und so. Ne? 137 Ocken hat mich der Spaß jetzt gekostet, aber ich habe eine Versicherung irgendwie und... insofern hoffe ich mal, dass das für mich glimpflich ausgeht. Und für den Nächsten, der so ein Auto dann mietet, ist das natürlich super, weil der hat dann wenigstens wieder einen Reifen, den er persönlich kaputt fahren kann.
Was mich ja jetzt natürlich weggelassen hat, ist, dass er vorher noch gefragt hatte, weil er doch ein bisschen aufgeregt war vor dem Linksverkehr, hatte er den Klaus, der jetzt vom Bord gegangen ist, noch gefragt, sag mal Klaus, gilt das eigentlich auch für die Pedale? Muss ich also auch mit links Gas geben und irgendwie so? Aber das ist ja zum Glück dann doch gleich.
Da wäre auch Ende Gelände gewesen. Also links schalten, finde ich, mit der linken Hand schalten reicht eigentlich schon. Und dann auf der rechten Seite sitzen, finde ich auch eine Zumutung, ehrlich gesagt. Aber nee, war aber ein großes Abenteuer. Also man muss es wirklich mal, ich will es nur ganz kurz sagen, damit ich es einmal losgeworden bin. Irland ist unfassbar schön. Also unfassbar schön.
Absolut. Applaus von meiner Seite. Ja.
Wir waren da an so einer Spitze mit einem Leuchtturm, so eine Landspitze. Da sind wir auch ziemlich lange hingefahren und so. Und ich habe da mit Anna gestanden und wir haben gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja unglaublich. Ne? Diese Cliffs von Moher, die kennst du ja auch. 200 Meter hoch, da bleibt dir einfach, da stockt dir echt der Atem und denkst irgendwie, wow. Wow,
also genau so ging es uns auch bei der Einfahrt nach Carlingford. Dieses Flusstal da rein, das war so wunderschön. Auf der einen Seite ist es noch Republik Irland, auf der anderen Seite Nordirland. Und dann da die Sandbänke mit den Robben und hinten die Felder und wunderschöne, grün bewachsene, fast wie im Schwarzwald aussehende Hänge mit dichtem Waldbewuchs. Das ist so schön, also wirklich.
Ja. Jetzt kommen wir so langsam in Richtung der Geschichte, wo man sagt, weil Michael es eben angesprochen hat, ihr seid ja nicht um die Westküste rumgefahren, also weil du gesagt hast, das machen Segler offensichtlich nicht oder nicht so viele, weil da waren ja nicht so viele Boote unterwegs. Da
muss man gut drauf sein.
Ja, genau. Und wirklich wissen, was man tut. Und wir haben gleich auch noch so eine Geschichte so zum Thema, was also wir machen dann auch Sachen, die andere Segler eben nicht machen. Also die, also ich sag nur Osttonne, aber da kommen wir gleich noch zu.
Ach komm!
Ja, wie ging es weiter, Lorenz?
Wie meinst du, wie es ging?
Wir sind dann da eine Nacht geblieben.
Ja, wir sind eine Nacht geblieben.
Fantastisch gegessen. Lorenz hat fantastisch asiatisch gekocht, muss man mal sagen. Echt, ja. Also
ich muss auch sagen, dass das auf der Crusader richtig Spaß macht, weil das ist, hat einen tollen Zwei-Flammen-Kocher, man hat ein bisschen Platz da unten, man kann schnibbeln und alles machen und das ist einfach super.
Jetzt muss man sich noch so ein bisschen Musik vorstellen. Jetzt kommt der Verkaufsteil.
Genau.
Also es ist nämlich ein sehr zuverlässiges Boot.
Und dann ist da auch ein super geiler Kühlschrank, wo man wirklich auch die köstlichsten Lebensmittel lagern kann, aus denen man dann eben auch was Herrliches zaubern kann. Ne? Also von daher.
Und das machst du ja mit viel Liebe und viel Hingabe. Und
unser, muss man mal dazu sagen, das ist so lustig, weil unser lieber Freund Geoffroy, der kam ja dann auch da abends an, kurz nach uns. In diesem Fall wirklich nur deswegen kurz nach uns, weil wir zwischendurch auch mal gemotort sind, weil sonst ist der ja trotz, dass er nur segeln fährt, immer vor uns da. Und er segelte dann da rein und der sagte dann auch zum ersten Mal, dass er an diesem Tag echt müde wäre, weil das war anstrengend für ihn, das war ein Ritt. Und
der ist übrigens auch stecken geblieben im Hafen, also das passiert auch Leuten, die das mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ne? Da haben wir ihm dann noch geholfen, da hat er uns eine Bugleine rüber geworfen und dann haben wir ihn da mit rausgezogen, während er mit Motorkraft versucht hat zu schieben.
Ja, hat aber alles super geklappt und dann haben wir ihn natürlich zum Essen eingeladen und das war lustig, weil wir hatten einfach wahnsinnig viel gekocht. Also Lauritz sagte beim Schnibbeln schon die ganze Zeit, also wir haben da unten gesessen, geschnibbelt und das ganze Gemüse gemacht und so weiter. Sagte, ey, da essen wir 3 Tage von. Und dann kam Geoffroy an Bord und wir haben ihn eingeladen und er hat sich dazu gesetzt und es schmeckte ihm auch, was nicht verwunderlich ist, war einfach wirklich sehr lecker. Und ja, wir haben jetzt, glaube ich, noch so für eine halbe Portion haben wir noch was übrig, weil der hat einfach reingehauen, der war einfach fertig vor dem Tag. Das war aber super.
4 Erwachsenenportionen hat er verdrückt.
Ja, das war klasse. Und dann war das Highlight meiner Woche, die ich jetzt ist ja eine Dreiviertelwoche rum, die ich hier an Bord habe, hieß dann, morgen früh können wir mal richtig ausschlafen, denn wir legen erst um 7 ab. Das war großartig.
Ulala! Aber Frühschichtsegeln kommt dir schon entgegen, ne?
Ja, mittlerweile bin ich da voll drin. Das Lustige ist ja, ich trete da jetzt beim Skipper Laurenz nicht zu nahe. Laurenz steht morgens auf, trinkt ein Tässchen Tee und da ist ein Quasselwasser drin. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Ich bin morgens eher so still und irgendwann fragte er mich mal so, was ist eigentlich mit dir? Weil du bist so still, ist irgendwas? Und dann habe ich gesagt, nee, Laurenz, aber du redest ja für 2, 3, ja.
Ja, was ich halt morgens verschieße, das verschießt du dann den Rest des Tages.
Das stimmt, ja, genau. Irgendwann bin ich dann auf Touren und dann steht das kleine Plappermäulchen noch nicht mehr still.
So, ja, super. Genau. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum großen Finale heute. Wir sitzen hier ja in diesem kleinen Hafen von ARD Glas geschrieben, genau. Und wenn wir jetzt hier, ja, Nordirland, genau, Belfast ist direkt um die Ecke. Und wenn wir jetzt in der direkten Verlängerung unserer Kiellinie nach hinten rausgucken.
Wunderschöner Hafen erstmal, ja. Also wirklich wunderschön, klein, wunderschön drumherum, die Felder, die Kühe, man hört die Schafe, es ist echt sehr schön, ja.
Und Felsen gibt es auch jede Menge hin, überall eigentlich. Und direkt in der Kiellinie nach hinten raus sieht man eine schon erwähnte Osttonne. Und was hat das mit der nochmal auf sich?
Ja, SPF. Was war das? Binnen SPF See. Ich habe sie genau, ja, ich würde auch See sagen. Also an der Osttonne sollte man, glaube ich, auch im Osten dann passieren. wir haben die Tonne gesehen, die war aber, jetzt muss man auch mal, ist keine Ehrenrettung, ist einfach egal. Also sie war nicht verzeichnet, wir haben sie gesehen, wir sind darauf zugefahren und haben sie dann an der Westseite passiert.
Sehr konsequent.
Ja. Und der Tiefenmesser zeigte kurze Zeit vorher, ich habe ja den Tiefgang schon mal erwähnt, 1,70 Meter, zeigte 3,60 Meter. Ich durfte wieder die am Ruder stehen. Und
ja, und da würde ich gerne einhaken, da wir haben die Segel geborgen. Und Marc sagte dann so, oh, ich würde gerne reinfahren. Und dann habe ich, weil ich dachte, oh, das ist wahrscheinlich der letzte Tag, wo er dabei ist. Mal, lass ihn das mal machen, das ist doch gut. Hat er ja schon mal gut gemacht. Und hatte aber so ein komisches Gefühl dabei. Und dann haben wir halt die Segel geborgen. Und anstatt, und das ist ein kleiner Hafen, das war auch klar auf der Karte, anstatt irgendwie dann hinzugehen und zu sagen, komm, jetzt fahren noch mal zweimal auf und ab, weil wir müssen noch alles klarieren, die Fender und die Leinen und so weiter, und gehen dann rein. Dann ist es eben so gewesen, dass ich Navionics halt größer gestellt habe auf dem Tablet, damit er das gut sehen kann. Und da war auch ganz klar verzeichnet, wie man fahren muss. Und ich bin dann, habe mich um die Fender gekümmert und auf einmal macht's. Ja, und dann steckten wir fest und das war halt leider ein Felsen und nicht irgendwie Schlick, so wie wir das schon erlebt haben in Holland.
Es war ein Stein, aber ich höre da auch so...
Weicher Stein!
Ja, aber ich höre da jetzt auch so leichte Kritik, weil man konnte alles sehen da auf dem... Ja, super. Also, ja,
mein Fehler war, dass wir es eben nicht so gemacht haben, und ich bin ja der Skipper, deswegen nehme ich das auf meine Kappe. Ich habe dir die Verantwortung gelassen, das hätte ich nicht machen dürfen. Ich hätte... Nein, wir hätten es so einrichten müssen.
Berühmte letzte Worte einer Freundschaft.
Nein, das. Ey, Alter. Auf jeden Fall, es hätte einfach so laufen müssen wie am Tag vorher, dass ich da an dem Tablet sitze und dich dirigiere. Und das haben wir halt nicht gemacht, weil ich mich dann um diese bescheuerten Fender gekümmert habe, was man hätte vorher machen müssen.
Hinzu kommt noch.
Also, ich lerne daraus. Die Zeit muss man sich nehmen, und wenn ich der Skipper bin und die Verantwortung habe, dann muss ich auch dafür sorgen, dass wir den richtigen Weg fahren. Und das war einfach scheiße von mir, deswegen hat Marc damit gar nichts zu tun. Das nehme ich voll auf meine Kappe, dass da unten am Kiel jetzt wahrscheinlich irgendwie was...
Welcher Kiel?
Ja, dass der weg ist, genau.
Nein, da ist ein bisschen, das ist ein Eisenkiel, so wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Boot auch nicht richtig ruckartig stehen geblieben. Da ist jetzt irgendein Kratzer dran, das mindert den Wert des Bootes jetzt wirklich nur unwesentlich. Da wird natürlich am Ende abgerechnet werden, das ist völlig klar. Aber letztendlich, was man daraus irgendwie, du hast das ja schon irgendwie alles gesagt, was man daraus irgendwie lernen kann, ist irgendwie, Ungeduld ist ein schlechter Ratgeber beim Segeln. Ne? Also man muss immer gucken, dass man irgendwie lieber nochmal einen Kringel drehen, lieber nochmal irgendwie überlegen. So einfach zu denken, passt jetzt schon alles irgendwie, ist eigentlich immer scheiße.
Also, ja, und da kann ich auch noch einen zu beitragen, weil auch ich bin reingefahren, unabhängig von dieser Tonne, die da schön schwarz-gelb aus dem Wasser ragt, mit den entsprechenden Zeichen, dass es eine Osttonne ist, gibt es hier auch noch grüne und rote Tonnen. Und ich weiß, und das war auch bisher in allen anderen Hafeneinfahrten so, und das habe ich auch gesehen, dass die rote Tonne, wenn wir einfahren, auf der Backbordseite liegt und die grüne auf der Steuerbordseite. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, diese rote Tonne, die ist totally wrong, die liegt auf der falschen Seite. Und hatte einfach ein schlechtes Bauchgefühl. Das war so gesehen ein bisschen unser Glück, weil ich deswegen sehr, sehr langsam gefahren bin. Aber was du richtigerweise sagst, Micha, ist dann einfach aufstoppen, stehen bleiben und nochmal nachdenken. Und wir sind aber dann weitergefahren und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass in der Verlängerung dieser roten Tonne halt genau verdeckt die grüne, die dazugehörige grüne Tonne war. Und ich die, also 10 Sekunden länger nachdenken, nochmal gucken, hätte ich sie auch gesehen, hätte ich gewusst, wir müssen hier eine Schleife fahren. haben wir nicht gemacht. Dann sind wir, weil wir beide aufgeregt waren, an den Steg gefahren und haben ein, sag ich mal, naja, interessantes Anlegemanöver hingelegt. Da haben uns dankenswerterweise 5 Schweizer Ladies beigeholfen, die hier auf einem Boot liegen. Und hat dann auch alles super geklappt. Wir haben festgemacht und dann kam ungefähr 10 Minuten später unser Freund Geoffroy an. Und der ist hier reingefahren. Natürlich hat er die Osttonne an der Ostseite passiert. Hatte die roten Tonnen auf der Backbordseite und die grüne auf der Steuerbordseite. Und ist ja, wie gesagt, allein an Bord. Hat rechtzeitig dann irgendwie ein bisschen Gas rausgenommen und klariert, ist hier klariert. Und ist hier
Leinen klar gemacht, die Fender
ganz,
ausgehängt.
Ganz souverän an den Steg gefahren. Und war, das war dann auch so, dann standen da noch diese netten Schweizer Ladies. Und dann sagten sie nur ganz trocken, das war ein souveränes Anlegemanöver.
Höchststrafe. Würde ich mal sagen. Ja, sehr schön. Hat man wieder eine Menge gelernt, glaube ich, heute bei der Gesamtzusammenfassung. Und das ist ja so ein bisschen auch das Anliegen dieses Podcasts, jetzt hier keine Hero-Geschichten zu machen, sondern einfach Segeln so ein bisschen so darzustellen, wie es halt ist. Manchmal eben auch kompliziert und auch nervig und oder auch ärgerlich. Dann aber eben auch wieder sensationell und grandios. Und dann gibt es noch eine Geschichte, die muss ich jetzt noch mal ganz kurz erwähnen. Die wird uns nämlich in diesem Podcast wahrscheinlich, der geht ja jetzt irgendwie erstmal noch ein paar Wochen in diesem Reisemodus weiter. Und die wird uns noch ein paar Wochen lang beschäftigen. Da gibt es nämlich eine Situation, die habe ich Gott sei Dank dann auch mit meinem Aufnahmegerät direkt festgehalten. Und die spiele ich jetzt mal eben ein. Zack. Laurenz, du siehst unrasiert aus.
Ja, das, an den Anblick wirst du dich gewöhnen müssen.
Wieso?
Wieso muss ich mich an den gewöhnen?
Naja, ich werde mich jetzt nicht mehr rasieren, habe ich beschlossen.
Bis wann?
Ja, bis zum Ende des Turns.
Das ist jetzt also noch 7-8 Wochen.
Ja, vielleicht muss man noch mal ein bisschen den Mund freischneiden. Ich kenne mich damit nicht aus, weil bisher habe ich das noch nie ausprobiert.
Dann fahre ich hier mit so einem Dschihadisten durch die Gegend.
Schauen wir mal.
Also das ist jetzt gesetzt, ja?
Ja.
Mark his words. So, soweit der O-Ton. Und tatsächlich bin ich ein paar Tage nicht da gewesen. Du bist auch immer noch unrasiert. Du hast auch einen großen Anteil von grauen Barthaaren inzwischen. Und meinst du immer noch, du hältst es durch?
Ja, ich meine, warum sollen die Barthaare anders aussehen als die Kopfhaare? Von daher, an das Grau hast du dich ja schon gewöhnt. Genau. ja, es war jetzt in den letzten 3 Tagen hart, weil es jetzt nämlich so juckt. Ja. Und ich habe noch nie so lange die Barthaare stehen lassen. Und bis auf einmal, da hatte ich mal so einen peinlichen Schnäuzer, das weißt du auch noch. Ne? So.
Ja, ja.
Und von daher.
Der Magnum-Verschnitt.
Ja, genau. Und von daher, da hatte ich in Kreuzberg, da wo ich lebte, damals auch ganz viele türkische Freunde auf einmal. Das war sehr lustig. Na, jedenfalls, ich glaube, ich bin jetzt über diese Juckphase hinaus und deswegen bleibt er jetzt stehen.
Ah ja, okay, alles klar. So, das war's. Alles, also Details gibt's dann noch auf der Radiolabor.com-Seite. Wer mag, der kann sich auch für den Newsletter anmelden. Laurenz hat neben seinen Haaren, Laurenz hat auch noch ein 1A Sixpack, habe ich heute gesehen. Laurenz ist nämlich heute in Badehose gesegelt. Wir haben nämlich einen Schwimmstopp gemacht und ja, beeindruckend.
War es die Badehose oder war es eine Elastan-Unterhose?
Ja, es war eine Elastan-Badeunterhose, glaube ich. Also das ist, das war nicht so schön, aber ich war froh, dass ich sie anhatte.
Aber eine Sache würde ich gerne noch sagen, nämlich das kam jetzt so rüber, als wenn Marc und Laurenz, als sie alleine ohne mich ja gesegelt sind, die totalen Honks gewesen wären. Nee. Aber es waren, es war auf See, bei 5 bis 6 Windstärken haben wir immer gewusst, wann zu reffen ist. Und diese Manöver, die haben alle super funktioniert. Da waren wir sofort ein sehr gut eingespieltes Team. Von daher, das wollte ich einfach nur nochmal loswerden. Und da wollte ich mich auch bei Marc nochmal bedanken, weil er sich super schnell auf das Boot eingestellt hat und einfach, das war einfach ein schönes Segeln.
Marc, super, dass du dabei warst. Du bist ja dann auch irgendwie jetzt dann demnächst auf dem Weg nach Hause leider wieder. Und eventuell vielleicht nochmal nach hinten raus. Geht da vielleicht nochmal was? Aber das werden wir dann vielleicht...
Kommt drauf an, ob meine Freundin jetzt den Podcast hört oder nicht.
Genau, das wird auch übrigens für mich Konsequenz.
Allerdings.
Ja. Okay, alles klar. Soweit, ich würde mal sagen, Ahoi.
Ahoi.
Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt...
Junge, komm bald wieder.
meiner Badewanne bin ich Kapitän.